SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Dank dem Atomabkommen zwischen dem Westen und Iran sinkt die Kriegsgefahr im Nahen Osten.
Das führt natürlich dazu, dass die unmittelbare Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran oder gar zwischen den USA und Iran im Nahen Osten gesunken ist, deutlich gesunken ist.»
Sagt der Nahostexperte Volker Perthes. Arbeitslose sollen bei offenen Bundesstellen bevorzugt werden. Die Idee klingt gut, nur funktioniert sie nicht. In den Niederlanden spart der Staat beim Naturschutz. Nun springen engagierte Bürger ein. Und Gast in unserer Sommerserie um 1 ist diese Woche der Informatiker und ETH-Professor Bernhard Plattner.
Zum Thema selber gemacht kann ich sagen, wir betreiben Forschung und Forschung ist immer selber gemacht. Das geht gar nicht anders.
Heute wollen wir von ihm wissen, wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht und warum es der Informatikbranche an Nachwuchs fehlt. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz mit den Meldungen des Mittags.
Als Protest gegen die neue Sparvereinbarung mit den Euro-Staaten streiken die griechischen Staatsangestellten. Gemäss Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen beteiligen sich am 24-stündigen Streik auch die Angestellten der staatlichen Spitäler. Es sollen nur noch Notfallpatienten behandelt werden. Und seit Mitternacht fährt die griechische Eisenbahn nicht mehr. Die Streiks waren am Montag angekündigt worden. Für den Nachmittag und Abend haben Gewerkschafter zu Demonstrationen im Athiner Stadtzentrum und vor dem Parlament aufgerufen. Das Parlament soll heute Abend über das Spar- und Reformpaket entscheiden. Parlamentspräsidentin Konstantopoulou bezeichnete die Vereinbarung mit der Eurozone als Erpressung und sprach sich für ein Nein aus. Im deutschen Lüneburg ist der frühere Auschwitz-Buchhalter Oskar Gröning zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Der 94-Jährige habe sich der Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen schuldig gemacht, urteilte das Landgericht im Bundesland Niedersachsen. Gröning arbeitete von 1942 bis 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Er war zuständig für die Erfassung und Verwaltung von Wertsachen und Geld von Hunderttausenden Lagerinsassen. Ob der gesundheitlich angeschlagene Gröning haftfähig ist, muss die Staatsanwaltschaft prüfen, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Seit Mitte Mai kann der Bund den Export von Überwachungstechnik verbieten, wenn der Verdacht besteht, dass diese missbräuchlich genutzt wird. Nun haben die Behörden erstmals von dieser Verordnung Gebrauch gemacht. Die Nachrichtenagentur SDA hat einen Bericht der Neuen Luzerner Zeitung und des St. Galler Tagblatts bestätigt. Demnach wurde der Verkauf von sogenannten IMSI-Catchern nach Vietnam und Bangladesch verhindert. Mit diesen Geräten können Mobiltelefone überwacht werden. Gemäß Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft bestand der Verdacht, dass die Geräte missbräuchlich eingesetzt werden, etwa zur Repression. Der Kanton Luzern will die ehemalige Alterspsychiatrie St. Urban vorübergehend Asylsuchenden zur Verfügung stellen. Von kommendem August bis im März 2016 sollen dort etwa 70 Asylsuchende einquartiert werden, wie die Luzerner Staatskanzlei mitteilt. Das Klinikgebäude wird danach abgerissen und soll einem Neubau weichen. Betreut werden die Flüchtlinge von der Hilfsorganisation Caritas. Ein privater Sicherheitsdienst wird die Notunterkunft bewachen. Die Stadt Winterthur kann sich den Betrieb ihrer Schlösser Hegi und Mörsburg nicht mehr leisten. Private sollen die Museen in den Schlössern nun weiter betreiben. Das Präsidialamt der Stadt bestätigte eine Meldung des Landboten. Sollte niemand interessiert sein, würden die Museen geschlossen. Damit will die Stadt Winterthur über 100.000 Franken sparen. In den USA ist zum ersten Mal wieder ein Mann mit der Giftspritze hingerichtet worden, seit das oberste Gericht eine umstrittene Giftmischung wieder freigegeben hat. Der zum Tod verurteilte Mann wurde im Staat Missouri hingerichtet. Todeskandidaten hatten diese Giftmischung als grausam kritisiert und im Januar erreicht, dass sie vorübergehend nicht mehr eingesetzt wird. Ende Juni gab der oberste amerikanische Gerichtshof die Giftmischung wieder frei. Der japanische Autohersteller Toyota ruft weltweit mehr als 600.000 Hybridfahrzeuge zurück. In Einzelfällen könne ein Fehler bei der Software dazu führen, dass das Hybridsystem beim Fahren abgeschaltet werde, begründet Toyota die Maßnahme. Betroffen seien Kunden in Japan, Nordamerika und Europa. Berichte über Unfälle gebe es keine. Toyota ist weltweit Marktführer für hybride Autos, also für Autos, die mit Batterie, aber auch mit einem Motor fahren können. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne und es wird heiß. Die Temperatur steigt heute auf rund 30, morgen auf 33 Grad. In den Bergen entstehen Quellwolken, lokal regnet es.
«12.35 Uhr, Rendezvous, das gibt es gleich hier bei uns. Die Auswirkungen des Atomabkommens auf die Machtverhältnisse im Nahen Osten und welche Schweizer Unternehmen besonders von der wirtschaftlichen Öffnung in Iran profitieren. Dann Ladeli sterben an der Grenze.
Bijouterien, Möbelgeschäfte, Schuhgeschäfte, Textilgeschäfte, also von jeder Branche. Das ist hart und das ist sehr bedrückend.»
Katerstimmung in Kreuzlingen, ein halbes Jahr nach der Aufhebung des Franken-Euro-Mindestkurses. Und wie in Burundi strebt auch der Präsident Ruandas eine dritte Amtszeit an, gegen die Verfassung. Doch unser Bericht zeigt, die Ausgangslage ist eine andere. Die westliche Welt feiert das Atomabkommen mit Iran als Wendepunkt, als Sternstunde internationaler Diplomatie. US-Präsident Obama sagte nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen, durch das Abkommen sei der Nahe Osten sicherer geworden. Ich habe den Nahost-Experten und Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Volker Perthes, gefragt, teilen Sie diese Einschätzung?
Also es gibt ein klares Zeichen, dass man mit Diplomatie die Gefahr des nuklearen Ausbruchs eines Staates verhindern kann. Das führt natürlich dazu, dass die unmittelbare Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran oder gar zwischen den USA und Iran im Nahen Osten gesunken ist, deutlich gesunken ist.
Schauen wir uns die Beziehungen zwischen Iran und den USA etwas genauer an. Die USA waren für Iran nun jahrzehntelang das Feindbild. Lässt sich diese Feindschaft jetzt überwinden?
Prinzipiell ja, aber es wird Zeit brauchen. Es braucht immer sehr viel länger, Vertrauen aufzubauen, als Vertrauen zu zerstören. Aber immerhin haben jetzt der US-Außenminister und der iranische Außenminister die wichtigsten Rollen gespielt bei der Verhandlung dieses Atomdeals. Und wir haben gehört, dass einige Pragmatiker in Iran, zum Beispiel der ehemalige Präsident Rafsanjani, jetzt schon davon gesprochen haben, dass man ja vielleicht auch eines Tages die US-Botschaft wieder als solche operieren lassen könnte in Teheran.
Und was bedeutet diese Annäherung zwischen Iran und den USA im Kampf gegen die Terroristen von IS in Irak und Syrien?
Nun, wenn Sie es auf die Frage konzentrieren, ist es eine gute Nachricht, wenn Iran und die USA zusammenarbeiten. Wichtig wäre natürlich, dass auch andere Staaten hier mit zusammenarbeiten würden, mit Iran und mit den USA, also zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Türkei. Problematischer ist die strategische Ebene, wenn Sie so wollen. Die Aussicht nämlich, dass Iran vielleicht in ein paar Jahren einer der wichtigsten Partner der USA im Mittleren Osten werden könnte, die macht vor allem den Saudis und anderen Golfarabern Sorge.
Sie sprechen es an, Saudi-Arabien pflegt ja mit den USA gute Beziehungen, steht dem Atomabkommen aber skeptisch gegenüber. Kann es Obama gelingen, diese guten Beziehungen zu Riad aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit Iran sozusagen einen Neuanfang zu machen?
Ja, Obama bemüht sich zumindest darum. Er hat die Golfaraber ja eingeladen zu einem Gipfel in Camp David, hat ihnen gesagt, dass die Sicherheitsgarantien der USA gelten, jedenfalls für die äußere Sicherheit dieser Staaten, falls Iran sich aggressiv verhalten sollte am Persischen Golf. Das nehmen die Golfaraber zur Kenntnis, bleiben trotzdem aber skeptisch, nicht weil sie eigentlich eine iranische Atombombe fürchten würden, sondern weil sie einfach fürchten, dass Iran an Kraft und an Gewicht gewinnt, wenn es nicht mehr unter Sanktionen steht, dass es dann das bevorzugte Ziel internationaler Investitionen wird und dass es seine Muskeln auch noch stärker spielen lässt im Nahen und Mittleren Osten als heute schon.
Saudi-Arabien gilt ja ebenfalls als Land, das mit Atomwaffen in Zusammenhang gebracht wird. Kann das Abkommen das nukleare Aufrüsten im Nahen Osten stoppen?
Ich denke schon. Es hat immer wieder Töne gegeben aus Saudi-Arabien. Sie haben das erwähnt, dass Riad sich Atomwaffen besorgen könnte. Jetzt heißt es aus Saudi-Arabien, maximal wollen wir das Gleiche haben, was Iran hat. Und das hieße ein friedliches, ziviles Nuklearprogramm. Über die ökonomische Rationalität mag man sich streiten, in einem Ölstaat auch noch Atomkraft auf den Weg zu bringen. Aber wenn Saudi-Arabien das will, dann hat es das Recht dazu. Und es wird sich gleichzeitig den gleichen Transparenzmaßnahmen unterwerfen müssen, denen Iran sich unterwirft.
Volker Perthes, Sie haben eingangs des Gesprächs die Rolle Israels angesprochen. Dort nennt man das Abkommen einen historischen Fehler, eine Haltung, mit der Israel in der westlichen Welt ziemlich alleine dasteht. Was bedeutet das für die Machtverhältnisse in Nahost?
Nun, Israel hat hier unter der Führung von Premierminister Netanyahu eine Position eingenommen, die es ein Stück weit tatsächlich in die politische Isolation treibt. In dieser Frage natürlich nur in die politische Isolation im Verhältnis zu seinen europäischen und amerikanischen Verbündeten, auch im Vergleich zu Russland, mit dem es sehr gute Beziehungen hat. Netanyahus Position ist hier in erster Linie eine politische, die nicht unbedingt vom israelischen Sicherheitsestablishment geteilt wird. Dort ist man skeptisch, weil man lieber ein anderes Abkommen gehabt hätte, eines, das Iran jegliche Nutzung des Atoms verbietet, jegliche Anreicherung und Wiederaufbereitung verbietet. Aber im Prinzip sagt man im israelischen Sicherheitsestablishment, wir können damit arbeiten und dieses Abkommen ist jedenfalls besser als kein Abkommen.
Sagt der Nahost-Experte Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und an dieser Stelle ein Blick auf die Straßen. SRF-Verkehrsinfo von 12.41 Uhr in der Region Aargau. Auf der A3 ist der Bötzbergtunnel in beiden Richtungen wegen technischen Problemen gesperrt. Und in der Region Neuenburg ist die A20 Richtung Neuenburg zwischen Malvillier und Boudvillier wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Das Atomabkommen mit Iran eröffnet auch wirtschaftlich neue Möglichkeiten, nicht nur im Iran selber. Auch Schweizer Firmen wollen profitieren, wenn die Sanktionen gelockert werden. Vor allem Unternehmen, die im Bereich der Öl- und Gasförderung tätig sind, hoffen aufs gute Geschäft. Dennis Schmutz mit einem Beispiel aus Winterthur.
Für Burkhard Compression war der Iran lange Zeit ein wichtiger Absatzmarkt. Dann kamen die Sanktionen und das Geschäft brach zusammen. Nun aber komme die Öl- und Gasindustrie wieder in Schwung und das eröffne wieder neue Geschäftsmöglichkeiten, sagt Valentin Vogt, der Verwaltungsratspräsident von Burkhard Compression.
Und auf der einen Seite haben wir sehr viele Anlagen, die im Iran installiert sind, die in der Zwischenzeit in einem etwas desolaten Zustand sind, dass es hier Unterhaltsarbeiten, Ersatzteile zu verkaufen gibt. Auf der anderen Seite, dass auch der Iran jetzt Kapazitätserweiterungen macht in der Öl- und Gasförderung, wo wir wieder mit neuen Maschinen profitieren können.
Besonders beim Transport von Gas hofft man bei Burkhard Compression auf gute Geschäfte. Iran hat große Erdgasreserven. Burkhard Compression stellt unter anderem Maschinen her, mit denen Gas in eine flüssige Form gebracht werden kann. Das ist notwendig, damit es transportiert werden kann. Valentin Vogt rechnet mit zusätzlichen Umsätzen in zweistelliger Millionenhöhe. Natürlich hange alles davon ab, wie schnell das Atomabkommen nun umgesetzt wird.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in diesem Jahr noch der Fall ist, sodass wir vielleicht gegen Ende Jahr erste Bestellungen erhalten würden und dann auch, dass das dann irgendwann auch umsatzwirksam würde werden, noch vielleicht in diesem Jahr oder zu Beginn des nächsten Jahres.
Etwas weniger optimistisch ist die Ökonomin und langjährige Energieexpertin Cornelia Meyer. Der Iran wolle ja 1 Million Fass Öl pro Tag mehr produzieren als heute, also ein Viertel mehr. Das brauche Zeit. Außerdem sei noch nicht sicher, dass die Ölfirmen tatsächlich im Iran investieren würden. Denn zurzeit ist die Nachfrage nach Öl eher tief und entsprechend auch der Ölpreis. Damit sind auch die Anreize für Ölfirmen nicht so groß, weiter in Förderanlagen zu investieren.
Bis die Weltwirtschaft wirklich wieder anzieht, und das sehen wir im nächsten Jahr sicherlich nicht, wird es nicht mehr Nachfrage geben. Und wir haben ja gesehen, dass die internationalen Ölfirmen über die letzten 6 bis 9 Monate mehr als 250 Milliarden an Investitionen gestrichen haben.
Valentin Vogt von Burkhard Compression ist hingegen überzeugt, dass sich nun nicht nur für sein Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen im Iran. Gas und Öl sind wichtige Einnahmequellen des Landes. Mit dem Geld, das der Iran einnimmt, könne er auch den Rest der Wirtschaft und verschiedene Industrien weiterentwickeln, sagt Vogt, der auch Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes ist.
Also wenn ich den Maschinenbau anschaue, wenn ich die Pharmaindustrie anschaue, wenn ich die Chemie anschaue, und hier ergeben sich sicher Möglichkeiten für all diese Industrien, dass man mit diesem Geld, das der Iran dann einnimmt, auch Investitionen tätigen kann.
So könnten nicht nur Firmen profitieren, die direkt im Öl- und Gasgeschäft tätig sind. Längerfristig tue sich im Iran ein grosser Markt auf für die Schweiz. Valentin Vogt rechnet mit einem Marktpotenzial in Milliardenhöhe.
Arbeitslose in der Schweiz sollen im Wettlauf um offene Stellen des Bundes einen Vorteil erhalten. So soll das Potenzial inländischer Arbeitskräfte besser genutzt werden. Das der Plan des Bundesrats, den Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann vor einigen Monaten groß verkündet hatte. Nun zeigt sich, die Idee funktioniert mehr schlecht als recht. Inlandredaktor Samuel Buri.
Die Idee wirkte bestechend. Arbeitslose sollen freie Stellen beim Bund vor der öffentlichen Ausschreibung einsehen können. Das ist eine der vier Maßnahmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel, die Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann im Februar versprach.
Das gibt den Suchenden eine Möglichkeit, sich früher und auch einfach und auch ganz direkt interessieren und bewerben zu können.
Vor zwei Wochen endlich verkündete der Bund, man habe dies nun umgesetzt. Doch die Sache hat nicht nur einen Haken, sondern mindestens drei. Erster Haken: Die Arbeitslosen wissen nichts davon. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, für die Umsetzung zuständig, nimmt telefonisch keine Stellung. Es schreibt zwar:
In den RAV, den regionalen Arbeitsvermittlungsämtern, werden Stellensuchende explizit auf diese Stellenangebote aufmerksam gemacht.
Doch Nachfragen bei mehreren RAV-Leitern zeigen, die meisten Ämter haben noch nie etwas davon gehört. So erfahren natürlich auch die Arbeitslosen nichts. Das SECO gesteht auf Nachfrage, man habe bisher die RAV nicht direkt informiert, das solle nun nächste Woche geschehen. Zweiter Haken: Die nun umgesetzten Maßnahmen funktionieren nur teilweise. Ein Fünftel der offenen Stellen der letzten Tage wurden nicht vorab auf den RAV-Plattformen publiziert. Das ergaben Recherchen von Radio SRF. Pikanterweise betrifft es vor allem Stellen des SECO. Wieso funktioniert es nicht? Das SECO antwortet etwas hilflos:
«Das können wir aus unserer Sicht nicht nachvollziehen.»
Und schickt dazu eine Liste mit Stellen, bei denen die Maßnahme funktioniert. Der dritte und größte Haken aber: Die vorzeitige Publikation der Bundesstellen passiert im Internet, auf der Stellenplattform der RAV, www.jobroom.ch. Das bestätigt etwa Mark Gilgen, Leiter Arbeitsmarkt beim Kanton Bern, welcher die Bundesidee umsetzt.
Ich habe den Begriff ein bisschen unechter Vorsprung geprägt. Die Webseite ist schlussendlich öffentlich, da kann also jede und jeder kann da zugreifen.
Somit fällt der Informationsvorsprung von inländischen Arbeitslosen dahin. Ob so das Ziel des Bundes, die Förderung von inländischen Stellensuchenden und damit eine Reduktion der Zuwanderung erreicht werden kann, ist mehr als fraglich. Das SECO verspricht, den Erfolg der Maßnahme in Zukunft vierteljährlich zu überprüfen. Doch bisher ist die gut gemeinte bürokratische Übung im Auftrag von Bundesrat Johann Schneider-Ammann in erster Linie ein Rohrkrepierer.
Der Bericht von Samuel Buri. Heute vor einem halben Jahr geriet die Schweiz in Aufregung.
Die Schweizerische Nationalbank hat beschlossen, den Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro per sofort aufzuheben und ihn nicht mehr mit Devisenkäufen durchzusetzen.
Das verkündete Nationalbankpräsident Thomas Jordan am 15. Januar. Frankenschock war danach das Wort der Stunde. Der Franken stieg gegenüber dem Euro stark an, mit Folgen für viele Geschäftsbesitzer in den Grenzregionen. Denn die Schweizerinnen und Schweizer kaufen lieber innerhalb der Grenze ein, weil die Waren dort noch günstiger geworden sind. Die Auswirkungen zeigen sich in der Einkaufsstrasse von Kreuzlingen am Bodensee. Läden machen dicht und jene, die noch offen sind, haben hart zu kämpfen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Es ist ein Traditionsunternehmen, das Modehaus Rudolf, gelegen an bester Lage direkt an der Hauptstraße mitten in Kreuzlingen. Seit über 150 Jahren wird hier Herren- und Damenmode verkauft. Doch seit dem Ende des Euro-Mindestkurses
ist der Umsatz eingebrochen, eindeutig. Da können wir nichts machen, da müssen wir damit leben. Das wird doch nicht so schnell ändern.
Klagt die Ladenbesitzerin Maria Jonasch. Sie verkaufe bis zu 40% weniger. Noch stärker getroffen hat der Euroschock viele andere Geschäfte. In den letzten Monaten haben sich die Reihen an der Kreuzlinger Einkaufsstraße gelichtet. Laden um Laden hat dicht gemacht.
Ungefähr 6 Geschäfte haben zugemacht. Verschiedene Bijouterien, Möbelgeschäfte und Schuhgeschäfte, Textilgeschäfte, also von jeder Branche. Das ist hart und das ist sehr bedrückend, weil wir haben keine Laufkundschaft.
Auf dem Boulevard in der Thurgauer Grenzstadt fehlt die Kundschaft. Kreuzlingens Einkaufsstraße wirkt ausgestorben. Im Modehaus Rudolf kostet das günstigste Hemd 80 Franken, alles Markenware. Doch allein mit Qualität könne man in der Schweiz die Kunden nicht bei der Stange halten. Deshalb musste auch Maria Jonasch die Preise in ihrem Kleiderladen reduzieren. Rund 20% günstiger sei ihre Ware nun. Doch auch Preissenkungen konnten das Steuer bislang nicht herumreißen.
Und wir kommen so durch, wir kommen so damit aus.
Verantwortlich für ihre Misere macht die Ladeninhaberin den Einkaufstourismus, der praktisch alle über die Grenze treibe.
Die Reichen und die Armen, spielt gar keine Rolle, jeder geht drüber. Aber gibt es nie zu. Einige schämen sich, andere weniger.
Maria Jonasch in Kreuzlingen nimmt es mit Galgenhumor. Ihren beiden Angestellten musste sie bereits die Pensen kürzen. Entlassen aber musste sie bisher niemanden. Noch könne sie sich dank ihrer treuen Kundschaft über Wasser halten. Wie lange? Darüber will sie nicht zu lange nachdenken. Doch sie weiß, sie ist nicht die Einzige, die leidet. Schließlich kennt sie viele Berufskollegen und deren Sorgen durch gemeinsame Einkäufe bei Großhändlern.
In Basel ist genauso, in Genf, in Lugano. Die sagen überall dasselbe. Dass es himmeltraurig ist an der Grenze. Die Geschäfte an der Grenze sind alle im Minus. Ja, das macht jedem Angst. Jedem. Nicht nur mir.
Acht Minuten vor eins. Burundis Präsident Pierre Nkurunziza will ein drittes Mal Präsident werden, obwohl das die Verfassung verbietet. Die Leute protestierten, es kam zu Gewalt und zu einem Putschversuch. Die für heute geplante Wahl wurde erneut verschoben. Nun will es ihm sein Kollege aus dem Nachbarland Ruanda gleich tun. Paul Kagame heißt der Staatschef dort. Auch er peilt eine verfassungswidrige dritte Amtszeit an. Doch in Ruanda läuft der Versuch etwas anders ab als in Burundi. Monika Oetli.
In seltener Einigkeit haben die Weltgemeinschaft und die internationalen Organisationen das verfassungswidrige Verhalten des burundischen Präsidenten Pierre Nkurunziza kritisiert. Selbst die Afrikanische Union, die sich gemeinhin schwer tut mit der Maßregelung afrikanischer Machthaber, fordert den Nkurunziza einstimmig zum Verzicht auf die dritte Amtszeit auf. Ohne Erfolg. Der Urnengang soll nächsten Mittwoch stattfinden. Dass Ruandas Staatschef Paul Kagame nun den gleichen Weg einschlagen will, das hat unter Beobachtern Besorgnis ausgelöst. Auch wenn Paul Kagame eine friedliche Taktik gewählt und mehrmals betont hat, das Volk solle entscheiden. Nun haben Aktivisten in kurzer Zeit 3,8 Millionen Unterschriften für eine Petition gesammelt, die die Verfassung ändern will, damit Kagame 2017 wiedergewählt werden kann. 3,8 Millionen Unterschriften in einem Land mit 12 Millionen Einwohnern, das ist ein stolzes Ergebnis, das gestern nun auch vom Parlament gewürdigt wurde. Es unterstützte die Verfassungsänderung mit 79 von 80 Stimmen. Nun soll die Bevölkerung in einem Referendum entscheiden, ob es Kagame eine dritte Amtszeit erlauben will. Und die dürfte sich klar zugunsten einer dritten Amtszeit aussprechen. Denn Paul Kagame, der 1994 als Chef der Rebellengruppe RPF nach Ruanda eindrang und damit dem Genozid ein Ende setzte, ist für viele Ruander immer noch ein Volksheld. Tatsächlich hat er auch danach als Staatschef das traumatisierte Land stabilisiert und die Wirtschaft auf Kurs gebracht. Allerdings regiert der 57-Jährige das Land mit eiserner Faust. Immer wieder landen Kritiker im Gefängnis oder verschwinden. Die Opposition wird drangsaliert, Medien werden zensuriert. Viele Ruanderinnen und Ruander akzeptieren, ja honorieren diese harte Führung. Sie garantiere Frieden, Stabilität und Entwicklung, hört man. Ohne Kagame drohe das Land wieder in Chaos und Krieg zu versinken. Der Westen sieht es ähnlich. Vorab die USA und Großbritannien preisen den ruandischen Staatschef als zielstrebigen Macher, der Ruhe und Ordnung nach Ruanda gebracht habe. Ob sie auch eine Verfassungsänderung gutieren, das wird sich zeigen müssen.
Sparen beim Naturschutz geht gar nicht, sagen sich viele Bürgerinnen und Bürger der Niederlande. Weil die Regierung unter immensem Spardruck immer weniger für Naturgebiete ausgeben will, greifen sie zur Selbsthilfe. Sie organisieren Geld und kaufen Schutzgebiete für Tiere und Pflanzen gleich selbst. Elsbeth Gucker hat ein solches bürgerfinanziertes Naturschutzreservat besucht. Ihre Reportage kommt aus dem Dommelbind im Süden der Niederlande.
Komm bitte.
Noch braucht es einen Schlüssel, um das Dommelbind zu betreten. Aber bald schon ist das 13 Fußballfelder große Naturgebiet, das sich unweit vom Stadtzentrum im südniederländischen Boxtel befindet, für alle zugänglich. Dafür sorgen jene drei Privatpersonen, die diesen idyllischen Flecken am Flüsschen Dommel vor kurzem gekauft haben. Unter dem Gezwitscher von Winterkönig und Meise zeigt Don Koymans auf den brachliegenden Landstrich. Im höher gelegenen Teil grasen Kühe und in den Niederungen des Flüsschens, den sogenannten Bimden, beginnen die Hooilanden.
Die Hooilanden werden vroeger het enige wat er gebeurde. Er was één keer per jaar hooien in augustus, als de waterstand laag was, want die liggen zo laag.
Hooilanden sind spezielle Heuwiesen, die traditionell nur einmal im Jahr gemäht werden, nämlich im Sommer, wenn der Wasserstand am tiefsten ist. Ist das Heu weg, wachsen Orchideen, langblättriger Ehrenpreis oder das lila blühende Wiesenschaumkraut, auf dem gerade ein Aurorafalter sitzt. Seine Flügel mit den großen orangen Punkten leuchten von Weitem. Don Koymans gerät ins Schwärmen, als er im Schilfgrat auch noch die dunkelblau glänzenden Flügel einer gebänderten Prachtlilie erspäht.
Es ist net ein bisschen ein Helikoptertje. Prachtige Libelle, eigentlich mehr ein Jüffer.
Aus Angst, dieses Naturgebiet könnte zum Maisacker oder noch schlimmer zum Parkplatz werden, beschlossen der 52-jährige Koymans und zwei seiner Nachbarn vor Jahresfrist, das Dommelbind zu kaufen. Preis 300.000 Euro. Weil sie nicht so viel Geld hatten, organisierten sie eine Crowdfunding-Aktion.
In total haben wir 350 Menschen dit het finanziell möglich gemacht, dass wir
350 Menschen hätten sich an der Aktion beteiligt, erzählt Koymans. Alles Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig Geld spendeten für Naturerhalt. Es ist eine Entwicklung, die nicht nur im Dommelbind, sondern im ganzen Land immer mehr Nachahmer findet, seit in der Staatskasse immer weniger Geld für Naturschutz vorhanden ist. Das Interesse sei groß, sagt Koymans, der jetzt im ganzen Land Lesungen hält über seine Erfahrungen im Dommelbind. An solchen Anlässen wird ihm manchmal vorgeworfen, er setze mit seiner Initiative ein falsches Signal, denn so könne sich der Staat bequem zurückziehen. Ganz Unrecht hätten diese Kritiker nicht, sagt der Biologe und Soziologe Roel Düring von der Universität von Wageningen. Der Staat schaffe durch seinen Rückzug aus dem Naturschutz so etwas wie einen Präzedenzfall.
Ich denke, dass die Kritiker sicher gleich haben. Da entsteht ein Art Präzedenz. Allein, es ist nicht so, dass die Overheit die Dinge über die Schütting gehört. Ich denke auch, dass man sehen muss, dass Menschen hier Plezier an beleben.
Gleichzeitig findet in den Augen des Soziologen ein Paradigmenwechsel statt. In zunehmendem Maße sehen sich Menschen weniger als passive Konsumenten staatlicher Dienstleistungen, sondern als aktive Bürger, die selber begeistert Hand anlegen. Das gemeinsame Hegen und Pflegen eines Stückes Natur habe einen stark bindenden Effekt. Da entstehe viel soziales Kapital.
Das hat einen sehr stark zusammenbindenden Effekt. Und da entsteht viel soziales Kapital.
Inzwischen gäbe es eine ellenlange Warteliste mit Interessierten, die sich noch so gerne ehrenamtlich für die Natur engagieren wollten, erzählt Düring. Dieser Enthusiasmus ist auch im Dommelbind zu spüren. Dort helfen unzählige Freiwillige beim Heuen oder Holz wegräumen. Umliegende Schulen halten ihre Naturkundelektionen im Dommelbind ab und die Studenten der Höheren Landbauschule untersuchen Flora und Fauna. Und bis zur Eröffnung im Herbst soll auch der Erlebnispfad quer durch die Wildnis mit Hinweisschildern zu Pflanzen und Tieren fertig sein. Dann wird das Gebiet auch nicht mehr abgeschlossen.
Mit Elsbeth Guckers Abstecher in die Natur ist es eins geworden. Zeit für unseren Besuch beim ETH-Professor Bernhard Plattner. Mit ihm reden wir die ganze Woche über Computer, Internet und Kommunikationstechnologien. Denn er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Schweiz den Anschluss ans weltweite Netz gefunden hat. Heute geht es um den Stellenwert der Informatik in der Bildung. Gleich nach den Schlagzeilen mit Pascal Schmitz.
Als Protest gegen die neue Sparvereinbarung mit den Eurostaaten streiken die griechischen Staatsangestellten. Am 24-stündigen Streik beteiligen sich auch die Angestellten der staatlichen Spitäler und die Bahnangestellten. Im deutschen Lüneburg ist der frühere Auschwitz-Buchhalter Oskar Grüning zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Der 94-Jährige habe sich der Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen schuldig gemacht, urteilte das Landgericht im Bundesland Niedersachsen. Der Bund hat den Verkauf von Überwachungstechnik nach Vietnam und Bangladesch verboten. Es handelt sich um Technologie, mit der Mobiltelefone überwacht werden können. Seit Mitte Mai kann der Bund den Export von Überwachungstechnik verbieten, wenn der Verdacht besteht, dass diese missbräuchlich genutzt wird.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.